Das ist eine sehr, sehr wichtige Frage, die aber ganz, ganz einfach zu beantworten ist. Und das ist meine Key Message bei jedem Vortrag und immer und überall. Bei einem Kind mit Icterus prolongatus oder bei einem Kind und Jugendlichen mit unklarer Leberwerterhöhung sollte man im Serum den Wert für das Alpha-1-Antitrypsin bestimmen. Keine Genetik. Und ich glaube, das haben viele noch so im Hinterkopf. Oh je, das ist ja eine genetische Erkrankung, da muss ich jetzt teure Diagnostik machen. Wir reden über 12 bis 13 Euro.
Consilium, der Pädiatrie-Podcast mit Dr. Axel Enninger.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge von Consilium, dem Pädiatrie-Podcast. Mein Gast heute ist Professor Rainer Ganschow. Er ist Kinder- und Jugendarzt, er ist Kindergastroenterologe und ist, sage ich jetzt mal, einer der ganz frühen Hepatologen in unserer Fachgesellschaft. Und er ist der Direktor der Klinik und Poliklinik für allgemeine Pädiatrie an der Universitätsklinik Bonn. Wir beide kennen uns schon lange, weil wir beide lange in Hamburg gearbeitet haben. Er in Eppendorf, ich in Altona. Und das müssen wir heute besonders erwähnen, er ist Leiter des Alpha-1-Kinderzentrums in der Universitätskinderklinik in Bonn. Herzlich willkommen, Rainer.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf, Axel.
Alpha-1-Kinderzentrum habe ich vorhin schon gesagt. Auch wir hier in Stuttgart sind Alpha-1-Kinderzentrum. Und man fragt sich, Alpha-1-Kinderzentrum, wenn wir so zurückdenken, haben wir das alle mal im Multiple-Choice irgendwie angekreuzt und dann gab es so komische Kombinationen wie kranke Kinderleber, erwachsene, kranke Lunge. Und das war so ein bisschen das Engramm und da musste man Alpha-1-Antitrypsin ankreuzen und man hat immer gedacht, im wahren Leben sehen wir das sowieso alles nicht. Sehen wir das im wahren Leben oder übersehen wir das im wahren Leben?
Genau das ist das Problem, dass viele von uns immer noch denken, das ist eine seltene Erkrankung und wir treffen die Patienten nicht. Und das genau ist ein Trugschluss, denn der homozygote Alpha-1-Antitrypsinmangel, also die schwere Form, ist viel häufiger, als man denkt. Also jeder 50. ist Überträger und jeder 2500. Mensch, also auch jedes Kind, jeder Jugendliche, hat eine potenziell tödliche Erkrankung in sich. Also das finde ich nicht selten, sondern häufig. Die Mukoviszidose hat auch ungefähr eine vergleichbare Prävalenz.
Mhm. Und Mukoviszidose haben wir als Kinder- und Jugendärzte irgendwie ganz gut auf dem Schirm, würde ich sagen. Screening, wir alle wissen, früher in unserer klinischen Tätigkeit hatten wir alle diese schwer kranken Kinder stationär da. Und mit Alpha 1 haben wir wenig zu tun. Woran liegt das?
Das liegt daran, dass die CF-Patienten halt früher, jetzt ist es ja zum Glück besser, wirklich krank waren. Die waren klinisch krank, die lagen auf den Stationen. Aber ein Kind, ein Jugendlicher mit einem relevanten Alpha-1-Antitrypsin-Mangel, der ist überhaupt nicht krankwirkend. Der hat später vielleicht mit 30, 40 die ersten Lungenprobleme. Und die Lebermanifestation ist so variabel, dass die Kinder, wenn, dann nur über das Labor auffallen. Also die werden nicht ikterisch, jenseits des Säuglingsalters, und haben keinerlei Beschwerden.
Aber dann muss ich sie doch nicht entdecken.
Wir alle müssen sie entdecken, weil wenn wir uns mal auf die Leber beziehen, einige dieser Kinder, die betroffen sind, warum auch immer, wir forschen auch daran, die Hintergründe herauszufinden, schon sehr früh eine Leberzirrhose entwickeln können. Also wir haben in meiner Bonner Zeit jetzt schon 2 Kinder Leber transplantieren müssen, einmal im Alter von 2 und im Alter von 3. Und wenn die Kinder jetzt hier reingekommen wären, hätte keiner von uns gedacht, dass sie überhaupt krank sind. Das sind Kinder, die an einer esophagusverätzten Blutung jederzeit versterben können.
Das heißt, ich muss neudeutsch Awareness schaffen. Und worauf achte ich denn? Also wo muss man denn sozusagen hellhörig werden und dann welche Diagnostik einleiten?
Das ist eine sehr, sehr wichtige Frage, die aber ganz, ganz einfach zu beantworten ist. Und das ist meine Key Message bei jedem Vortrag und immer und überall. Bei einem Kind mit Icterus prolongatus oder bei einem Kind und Jugendlichen mit unklarer Leberwerterhöhung sollte man im Serum den Wert für das Alpha-1-Antitrypsin bestimmen. Keine Genetik. Und ich glaube, das haben viele noch so im Hinterkopf. Oh je, das ist ja eine genetische Erkrankung, da muss ich jetzt teure Diagnostik machen. Wir reden über 12 bis 13 Euro.
Okay. Also ich bestimme Alpha-1-Antitrypsin im Serum. Das ist vielleicht das gute Stichwort. Was ist denn kaputt, wenn ich einen Alpha-1-Antitrypsin-Mangel habe?
Also in der Leber wird ja das Protein, das Alpha-1-Antitrypsin, gebildet. Das geht dann über das Blut in die Lunge und schützt die Lunge. Somit kriegen die Homozygoten alle früher oder später entsprechende Lungenprobleme. Und bei einigen Kindern und Jugendlichen oder auch Erwachsenen, aber die Erwachsenenmediziner sehen seltener die schweren Fälle, kann das in der Tertiärstruktur defekt aufgebaute Enzym in der Leber, in den Leberzellen quasi stecken bleiben. Und das eine Kind kann diesen Müll in den Zellen entsorgen und andere können es halt weniger gut und andere können es gar nicht. Wir kennen die Ursachen noch nicht wirklich gut.
Das heißt, der Alpha-1-Antitrypsin-Mangel ist eigentlich in der Leber ein Alpha-1-Antitrypsin-Überschuss. Da ist zu viel drin, richtig?
Genau, zu viel von dem defekten Protein.
Okay. Und wir brauchen es, um in der Lunge Abwehrfunktionen zu produzieren.
Genau.
Okay. Und da reden wir über eine Genetik, die ziemlich Mendelsche Genetik ist, oder?
Genau, ganz klassisch. Also man hat zwei Allele, jeweils von Vater und Mutter. Und im Falle des Alpha-1-Antitrypsin-Mangels nennt man die PI, Proteinase-Inhibitor, ein anderer Begriff. MM, das sind die gesunden. Z sind die kranken Allele. Und der klassische Heterozygote hat halt ein Z, ein krankes Allel und ein gesundes M. Und ist dann halt heterozygot, wie gesagt, 1 zu 50, jeder 50. Wenn man hier in Stuttgart in den Bus einsteigt, haben ein bis zwei Leute diesen Überträgerstatus.
Okay, dann gibt es noch S. Was ist S?
Ja, es gibt, wenn man jetzt die heterozygoten Patienten anguckt, gibt es noch sehr, sehr viele Untertypen. Und SZ ist sozusagen die schwerste Form, die nicht homozygot ist. Das sind auch Patienten, die dann schon relativ niedrige Spiegel haben. So vielleicht bei 0,5, 0,6. Der Normwert liegt so zwischen 1,0 bis 2,0 Gramm pro Liter. Und wie gesagt, allein die Bestimmung im Serum erlaubt uns schon zu sagen, wer ist Homozygote und wer ist nicht Homozygote, weil 100% der Homozygoten kleiner 0,3 sind. Also ich brauche primär keine Genetik, keine Phänotypisierung. Und die Heterozygoten, die liegen so vielleicht bei 0,8, 0,7, 0,9 und PISZ ist dann halt eine etwas schwerere Form. Also da gibt es sehr viele Untergruppen, die man aber gar nicht kennen muss. Also mich interessiert immer nur der Spiegel.
Okay, aber das heißt, es gibt eine klare Korrelation zwischen der Spiegelhöhe und dem Genotypen. Du kannst also sagen, wenn ich quasi nichts messen kann, kannst du sagen, der ist mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch ein Homozygoter.
Genau, das ist eben eine der ganz, ganz wichtigsten Take-Home-Messages. Einfach der Serumspiegel für relativ wenig Geld. Und dann haben wir die Homozygoten schon identifiziert.
Okay, aber umgekehrt heißt es ja auch, wenn ich einen minimal erniedrigten Spiegel finde, einer, der knapp unter der Norm ist, heißt die Nachricht, die Eltern nicht jaloux machen, sondern sagen, da ist eine leichte Erniedrigung und mit hoher Wahrscheinlichkeit ist ihr Kind nur der Merkmalsträger. Das habe ich nämlich bei mir in der Sprechstunde immer wieder, dass ich Eltern habe, die extrem beunruhigt sind. Der Kinder- und Jugendarzt hat gesagt, ihr Kind hat einen Alpha-1-Antitrypsin-Mangel und sie müssen da mal einen Termin machen. Und dann fangen die Eltern an zu googeln und kommen ziemlich aufgelöst erstmal in die Sprechstunde. Sagt nochmal bitte was zu Spiegelhöhe bzw. zur Resultathöhe und ab wann du denn sagen würdest, okay, das ist jetzt doch sehr wahrscheinlich, dass es ein schwerer Verlauf wird.
Okay, da hast du es auf den Punkt gebracht. Also wie gesagt, kleiner 0,3, also nicht nachweisbar, ist klar. Der Patient ist homozygot und dann muss man das gesamte Programm dann natürlich dann dennoch abspielen. Und die Heterozygoten sind ja nicht wirklich, die dann halt leicht erniedrigte Spiegel haben. Ich sage den Eltern auch und den Patienten, also sie müssen natürlich das im Hinterkopf behalten, aber ihr Kind wird definitiv nicht erkrankt. Das ist ein Risikofaktor, der vielleicht eine Rolle spielt, wenn später andere Risikofaktoren für die Lebergesundheit hinzukommen, vielleicht die Fettleber im Rahmen von Übergewicht, Medikamenteneinnahmen, die nötig sind. Aber ich finde es doch sehr, sehr wichtig und zur Hamburger Zeit habe ich das, wie meine Kolleginnen und Kollegen, so ein bisschen vernachlässigt, dass man die Heterozygoten trotzdem so alle zwei, drei Jahre sieht und auch berät. Und wir dürfen ja nicht vergessen, dass theoretisch, und ab und zu identifizieren wir ja auch kranke Eltern über die Kinder, theoretisch Vater oder Mutter homozygot sein kann. Und das Kind ist deswegen heterozygot. Das heißt, man sollte schon fragen, ob es in der Familie unklare Lungen- oder Lebererkrankungen gibt. Und ich empfehle halt auch, dass die Eltern sich testen lassen, um eben einen homozygoten Patienten dann auch zu identifizieren.
Jetzt hast du gesagt, dich interessiert eigentlich gar nicht so sehr der Genotyp, aber ich nehme jetzt mal an, dass auch ihr in eurem Alpha-1-Center natürlich trotzdem eine Genotypisierung macht, oder nicht?
Also wir bieten sie an, Wir machen das mittels Wangenabstrich. Das ist ja von einer Firma umsonst angeboten. Kann sich auch jeder Niedergelassene oder jede Niedergelassene, also ich mal so ein paar Testkits in die Praxis legen. Also wirklich non-invasiv. Und diskutiere das schon differenziert mit den Eltern. Es hat auch Vorteile, wenn man das nicht schwarz auf weiß hat, ohne näher dazu einzugehen. Also ich empfehle schon, dass man weiß, woran man ist. Und wenn denn das Kind später selber eigene Kinder hat und irgendein Kind hat dann vielleicht ein Ictus prolongatus oder andere Auffälligkeiten, dann weiß man, aha, ja, stimmt, ich habe da eventuell was übertragen. Also es darf nicht in Vergessenheit geraten, das ist ganz wichtig.
Nach Gendiagnostikgesetz muss ja dann eigentlich auch oder wird zumindest empfohlen, dass auch ein Genetiker involviert wird und über den Befund spricht. Das finde ich tatsächlich immer ganz hilfreich. Also bei uns, wenn wir den Genetiker involvieren und der erklärt ihn, wie geht der Vererbungsmodus, und dann fällt einem dann doch noch irgendwie der Onkel in der und der Familie, der könnte es auch gehabt haben, ein. Finde ich persönlich ganz entlastend, aber du hast natürlich recht, es gibt bestimmte Aspekte, da will man es auch nicht wissen, und das steht ja auch im Gendiagnostikgesetz, es gibt auch ein Recht auf Nichtwissen. Hast du schon recht. Okay, nur nochmal zur Klinik. Also deine erste Nachricht war sozusagen Icterus prolongatus, denkt immer dran. Und jetzt zwei Hepatologen, zwei Podcasts. Hepatologe A, Michael Melter, Podcast Neonatale Cholestase, sagt natürlich Ganggangatresie. Der zweite Hepatologe, Rainer Ganschow, sitzt mir gegenüber und sagt, denk ans einfach ans Antitrypsinmangel. Und ich glaube, die Nachricht muss sein, wir müssen an beides denken, oder?
Ja, da sind Michael und ich uns ja auch einig. Ich sage immer so ein bisschen salopp, also die Ganggangatresie, das ist ja eine Pförtnerdiagnose. Ja. Das sind Kinder, die sind als Säugling so gelb, das erkennt jeder. Das erkennt der Nachbar, das erkennt die Oma. Und die werden von Tag zu Tag gelber. Also die Diagnose zu stellen, ist wirklich richtig, richtig einfach. Problem ist, die Zeit drängt, und das ist wirklich eigentlich die schwerste Form der neonatalen Cholestase. Und wie ich eingangs sagte, sehen wir es eben den Alpha-1-Kindern nicht an. Und deswegen sollte man den Ictus prolongatus in der neugeborenen Periode eben doch so ernst nehmen, dass man dann doch einmal, auch wenn die Mutter das doof findet, zur Nadel greift und nicht immer nur kapillär das Bilirubin kontrolliert. Denn das Tückische ist, dass auch beim schweren Alpha-1-Antitrypsin-Mangel am Anfang ein erhöhtes Bilirubin ist und das sich komplett normalisieren kann, und ein paar Jahre später fliegt dann die Leber um die Ohren. Also das ist wirklich sehr, sehr tückisch. Also da ist meine Message, wirklich einmal eine venöse Blutentnahme zu machen, inklusive Transaminasen und eben dem Serumspiegel.
Okay, so steht es ja auch in der Cholestase-Leitlinie, sollten wir auch machen. Also wir denken an beides, und die erfahrenen Zuhörerinnen und Zuhörer haben jetzt kleine Spitzen zwischen zwei Hepatologen geführt. Die beiden sind befreundet und die müssen manchmal Spitzen gegeneinander. Pförtnerdiagnose finde ich auch spannend für das Thema Gallengangatresie. Sehr spannend. Sag mal, du hast gesagt, also wir bestimmen einfach einen Serumwert. So ganz früher haben wir noch Eiweißelektrophorese gemacht und haben da geguckt, dass die Alpha-1-Welle fehlt. Ist Quatsch, oder?
Ja, ist Quatsch, machen wir nicht.
Machen wir nicht mehr. Okay, alles klar. Wenn ich jetzt dann doch eine Typisierung, Phänotypisierung gemacht habe, dann geht es ja schon das Thema, was machen wir weiter? Was machen wir, können wir therapeutisch irgendwas machen? Was machen wir in der Überwachung? Wie läuft es? Lass uns mal mit dem, sag ich mal, gesunden Heterozygoten anfangen. Also der hat jetzt nur minimal erniedrigten Spiegel, hat ein MZ. Früher hättest du gesagt, die kontrollieren wir gar nicht mehr. Ich sehe die ehrlich gesagt noch einmal im Jahr. Ist das übertrieben?
Ob du die jetzt einmal im Jahr siehst oder wie wir alle 2-3 Jahre, ist egal. Wichtig scheint mir zu sein, dass ganz egal, wo sie in Deutschland wohnen, dass sie einmal wirklich in einem spezialisierten Zentrum vorstellig werden und dort dann auch eine sehr fachkompetente Beratung bekommen, also in den Kinder-Alpha-1-Zentren.
Rauchen, Feinstaub?
Wird immer empfohlen. Es ist klar, dass theoretisch ein gewisser Risikofaktor für die Lunge da ist, wenn wir einen Wert haben, der unter der unteren Norm ist. Und es gibt viele Gründe, auch wenn man Allergiker ist, eben darauf zu achten, dass man nicht raucht und keine Feinstaub-Inhalation hat, die nicht gut ist. Also klar, es wird immer noch empfohlen, aber das
hängt dein Herz nicht dran?
Nicht wirklich. Also ich empfehle mehr ganzheitlich eine gesunde Lebensführung. Da spielen noch mehrere Aspekte eine Rolle.
Okay. Und ansonsten Heterozygot, die Wahrscheinlichkeit ist ganz gering, wenn du MZ bist, dass du tatsächlich krank bist. Gibt es ein kleines Restrisiko oder nicht?
Aus meiner Sicht nicht. Die Internisten nehmen die Heterozygoten ein bisschen ernster, kontrollieren sie häufiger. Aber ich glaube, wenn die dann wirklich lungenkrank werden, ist es einfach die Summation aus verschiedenen anderen Risikofaktoren. Also ich würde sagen, wenn man jetzt einen Wert von 0,8 oder 0,9 hat, dann wird man nicht wirklich krank davon. Leberkrank sowieso nicht. Und lungenkrank meines Erachtens auch nicht. Also ist die Datenlage, so wie bei Kindern, ja auch wirklich schlecht. Also wir haben ja jahrelang immer nur die uralten schwedischen Studien zitiert. Und 20 Jahre lang ist ja im Bereich Pädiatrie oder im Bereich Leber auch gar nichts publiziert worden, bis dann die Aachener da wirklich durchgestartet sind und weltweit jetzt die Nummer 1 sind im Erwachsenenbereich.
Und umgekehrt, also nehmen wir mal an, wir haben jetzt einen 8 Wochen alten Icterus prolongatus, hat also ein bisschen länger gedauert, irgendwann dann doch ein quasi fast nicht messbarer Spiegel oder ein Spiegel von unter 0,3, wie du gesagt hast, Genotypisierung gemacht, PIZZ. Wie erklärst du es den Eltern und auf welche Kontrollen müssen die sich in welchen Abständen einstellen?
Also wie gesagt, grundsätzlich ist es aus meiner Sicht und aus meiner Erfahrung sehr wichtig, dass sie wirklich in einem spezialisierten Zentrum, was auch sich kompetent zur Lebertransplantation äußern kann, vorgestellt wird und dann in gewissen Abständen je nach Verlauf dorthin kommt. Für mich frustrierend ist es eigentlich immer, dass ich den Eltern gar nicht sagen kann, wie ist die Prognose, weil die Verläufe extrem individuell sind. Ich kann sagen, da ist eine Erkrankung, die wir gut kennen, wobei aber noch sehr viele offene Fragezeichen im Raum stehen, an denen wir arbeiten. Aber ich versuche es immer positiv darzustellen. Ich sage immer, freuen Sie sich, dass Sie die Diagnose haben bei Ihrem Säugling. Bei 90% kommen wir zu spät oder stellen falsche Diagnosen. Also ich freue mich immer, wenn wir sehr früh die Diagnose stellen, weil wir dann sehr effektiv die Kinder und Jugendlichen nachher begleiten können. Und wenn es dann tatsächlich in die falsche Richtung geht, dann haben wir heute mit der Lebertransplantation ja eine ganz hervorragende kurative Maßnahme an der Hand, mit der wir nebenbefundlich dann auch das Lungenproblem gleich mit lösen. Und die Lebertransplantation im Kindesalter ist ja extrem erfolgreich. Also ich darf auf über 750 transplantierte Kinder zurückblicken, die ich mit betreut habe. Und es ist wirklich so, dass die in 95% ja ein völlig normales Leben führen mit minimaler Immunsuppression. Und deswegen darf es nicht so passieren, wie es alle 2-3 Jahre passiert hier in Deutschland, dass ein Patient schon mit einer kompletten Zirrhose, mit Aszitis, also Wasser im Bauch, dann erst vorstellig wird und man dann der Zeit hinterher rennt und dann froh ist, dass man überhaupt noch ein einigermaßen adäquates Transplantat für das Kind bekommt.
Also schon spannend, wenn einer wie du über Lebertransplantation redet und sagst, es ist irgendwie eine coole Option und alles auch nicht so schlimm. Das willen Eltern nehmen das wahrscheinlich ziemlich anders wahr. Aber jetzt nochmal zurück zu dem 6 bis 8 Wochen alten, wo wir die Diagnose gestellt haben. Sagen wir, sein Icterus ist weg, dem geht es klinisch gut. Worauf müssen Eltern achten, beziehungsweise was rätst du?
Ja, das ist eben genau das, was ich eben sagte, was relativ typisch ist, dass die Kinder sich stabilisieren, die Leberwerte normalisieren sich oder bleiben leicht erhöht. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man den Eltern sagt, trotzdem Vorsicht, es kann auch schleichend in den nächsten Jahren in die falsche Richtung gehen. Wir wissen, dass zum Beispiel schwerere Infektionen das System so zum Dekompensieren bringen können. Und wir wissen, dass eben auch schleichende und vielleicht oftmals nur im Ultraschall und gar nicht mal im Blut zu sehende Veränderungen auftreten können. Also die regelmäßigen Kontrolluntersuchungen durch einen professionellen Kinderradiologen sind unabdingbar und eben auch die regelmäßige Vorstellung bei einem Spezialisten. Und dafür gibt es eben diese Kinder-Alpha-1-Zentren. Und ich finde es zumutbar, wenn man einmal im Jahr oder vielleicht zweimal im Jahr, vielleicht mal 200-300 Kilometer fährt.
Bevor wir unser spannendes Thema fortsetzen, möchten wir Ihnen gerne unsere Lösung bei Warzen vorstellen. Verozid. Warzen sind nicht nur ein kosmetisches Problem, sondern oft auch unangenehm und schmerzhaft. Es ist daher verständlich, dass Eltern nicht tatenlos zusehen, sondern ihr Kind aktiv dabei unterstützen möchten, die störende Hautwarze schnell wieder loszuwerden. Verozid ist hierfür das Mittel der Wahl. Die Lösung enthält den bewährten Wirkstoff Salicylsäure und eine einzigartige Vierfach-Hilfsstoffkombination. Diese gewährleistet, dass der Wirkstoff auf der Haut fixiert wird und noch besser in die Warze eindringen kann. Verozid ist ganz einfach zu Hause anzuwenden. Es ist sehr gut verträglich und bereits für Kinder ab einem Jahr geeignet. Verozid ist rezeptfrei in der Apotheke erhältlich und für Kinder bis 12 Jahre erstattungsfähig. Falls Verozid auch für Ihre kleinen Patienten interessant sein könnte, fordern Sie gerne ein Arztmuster bei uns an. Den Link finden Sie in den Shownotes. Jetzt wünschen wir Ihnen aber zunächst weiterhin viel Freude mit dem Consilium Pädiatrie Podcast. Ihr Team von InfectoPharm.
Medikamente?
Sehr gute Frage. Ich bin ein absoluter Freund von Urso Falk. Ich gebe das eigentlich jedem, der irgendwas mit der Leber hat und bin davon auch überzeugt.
Politisch korrekt,
Ose-Desoxycholsäure. Ja, vielen Dank für die Korrektur, das ist völlig recht. Ja. Das ist ein tolles Medikament, was nebenwirkungsfrei eigentlich immer die Leberwerte verbessert. Es fördert den Gallefluss, schützt die Hepatozyten. Aber ich bin beim Alpha-1-Antitrypsin-Mangel zurückhaltend, weil ich gerne wissen möchte, wie entwickeln sich die Leberwerte ohne das Medikament, das Gallensäurepräparat, weil das ganz einfach die Werte so ein bisschen tunt und ich weiß nicht, wie ist der normale Verlauf. Ich setze es auch gelegentlich ein, klar, aber ich möchte jetzt erstmal über Monate oder vielleicht sogar ein, zwei Jahre erstmal den natürlichen Verlauf ohne das Gallensäurepräparat beobachten. Ja, andere Medikamente.
Aber umgekehrt, wenn ich das Gegenargument, also Schaden tut es eigentlich nicht, also heißt ja nicht, ich gebe dem Kind Urso und schick's dann in die Wüste, sondern ich kontrolliere es ja trotzdem.
Ja, schaden kann es nicht, deswegen nutze ich es ja so gerne. Nur jetzt gerade am Anfang möchte ich erstmal gucken, wie ist die Dynamik und die meisten kriegen es dann irgendwann halt auch. Und insbesondere die, die jetzt mit den Transaminasen dann doch noch, ich sag mal so im dreistelligen Bereich bei 200, 300 bleiben. Also da sollte man schon machen. Aber das betrifft nicht nur dieses Krankheitsbild, sondern andere. Wir sind in Deutschland wirklich schlecht organisiert. Wir haben große Zentren, wir haben kleine Zentren, wir kennen uns alle sehr, sehr gut und sehr lange, aber wir sind nicht wirklich gut mit gemeinsamen Protokollen, gemeinsamen Vorgehensweisen. Also das muss man einfach an dieser Stelle nochmal so sagen. Zentrum A macht das anders als Zentrum B und Zentrum C hat wieder andere Schwerpunkte. Da sind wir, auch wenn wir im engen Austausch sind, aber nicht wirklich gut aufgestellt. Das sage ich einfach mal so ein bisschen selbstkritisch für unsere Kinderhepatologen in Deutschland.
Eine der Alltagsfragen, die Eltern ja ganz häufig bewegt, ist, mein Kind hat eine kranke Leber, darf es ein normales Antibiotikum kriegen, darf es Fieberzäpfchen kriegen, darf es einen Fiebersaft kriegen? Gibt es da Hinweise, die du den Eltern gibst oder nicht?
Ich sage den Eltern, wenn die Leber zwar diesen genetischen Defekt hat, aber nicht zirrhotisch umgebaut ist, können die alles ganz normal geben. Die Frage ist tatsächlich sehr, sehr häufig, nicht nur von den Eltern, sondern vielleicht auch von Neuropädiatern, die Medikamente geben wollen, dann fragen sie immer, oh je, was ist, wenn die Transaminasen ansteigen? Also die Leber hält sehr, sehr viel aus und die Medikamente, klar, haben wir in der Packungsbeilage immer drin, Leberfunktionsstörung etc. Das ist alles Quatsch, meines Erachtens. Also, und ich empfehle immer, das, was gegeben werden muss, kann gegeben werden. Auch Paracetamol übrigens, ja, haben wir auch viele Angst vor. Das ist alles kein Problem. Also da.
Genau, aber das finde ich schon mal einen wichtigen Punkt, weil viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer sind ja niedergelassene Kinder- und Jugendärzte, also einer mit einem Alpha-1-Antitrypsin-Mangel, der keine dekompensierte Leberzirrhose hat, Klammer auf, dann wäre er auch gar nicht mehr in der Praxis, Klammer zu, der darf alle Medikamente kriegen, die wir für notwendig erachten. Das finde ich schon mal eine wichtige
absolut,
Nachricht.
Absolut korrekt.
Das heißt, das ist die Empfehlung. Wir sagen aber trotzdem, auch ich sage jedenfalls den Patienten, wenn die homozygot sind und wenn die, sag ich jetzt mal so, Schulalter, Grundschulalter, ich versuche schon darauf zu achten, gesunde Ernährung, möglichst kein Übergewicht und irgendwann, wenn es Thema wird, auch möglichst Alkohol nur in Maßen. Wie machst du das?
Genau, so, das ist natürlich auch gerade, wenn die Kinder im Jugendalter sind, eine ganz zentrale Frage, wie ist das denn mit dem Glas Sekt beim Geburtstag? Man sollte natürlich die weiteren Noxen möglichst reduzieren und es ist klar, dass Alkohol ein Risikofaktor ist für ein Fortschreiten der Lebererkrankung, bei der Grunderkrankung. Aber wenn man hier und da mal ein Bierchen oder ein Glas Wein oder ein Glas Sekt trinkt, also so what. Also da bin ich persönlich relativ großzügig.
Okay, da bin ich genauso. Ich denke auch, also das Glas Sekt bei der Konfirmation ist überhaupt kein Problem. Komasaufen ist für niemanden gut und für den Patienten mit dem Alpha-1-Antitrypsin-Mangel noch mal eine Runde schlechter. Okay, ich glaube, da sind wir uns dann auch einig. Aber wirklich, das glaube ich, müssen wir nochmal betonen, der Alpha-1-Antitrypsin-Mangel mit einer kompensierten Leberfunktion, da kann man sich erstmal verhalten, wie bei allen anderen Kindern auch.
Genau so ist es.
Okay, sehr gut. Jahreskontrollen oder Kontrollen, reden wir von Jahreskontrollen bei den Homozygoten oder wie oft wird empfohlen, dass die in den Zentren sich vorstellen?
Offizielle Empfehlung gibt es nicht. Ich mache es bei unseren, also ich habe jetzt glaube ich 60 homozygote Patienten in Betreuung. Ich mache es sehr individuell. Das kommt einerseits oder hängt einerseits davon ab, von wo die Patienten kommen. Wenn die aus dem Großraum Bonn kommen, dann kommen die gerne häufiger. Wenn sie eine lange Anreise haben, ich habe jetzt einen Patienten, der hat 600 Kilometer Anreise, den habe ich diese Woche dazu bekommen. Den versuche ich natürlich seltener zu sehen und dann kann auch der Kinderarzt oder die Kinderärztin vor Ort die Blutwerte bestimmen und die mir dann schicken. Also ich mache schon individuell, je nach Schwere der Erkrankung, ein bisschen je nach Alter des Kindes. Also da gibt es auch, glaube ich, deutschlandweit keine klaren Empfehlungen. Das macht jeder so ein bisschen, wie es sich auch persönlich einrichten kann und mag.
Also ich mache das auch so, dass die weit weg wohnen, da machen wir sozusagen halbjährliche Blutkontrollen und einmal beim Kinderarzt, ich kriege die Werte und dann einmal im Jahr kommen sie zu mir. Aber 600 Kilometer ist ja irgendwie komisch, weil, und das könnte man vielleicht jetzt auch sagen, es gibt ja diese Alpha-1-Center, die auch in die Gruppe der, sage ich mal, im weitesten Sinne Selbsthilfegruppen gehören. Das würden wir A empfehlen, aber B gibt es doch eine Landkarte und da kann es doch nicht sein, dass 600 Kilometer das nächste Zentrum von dir entfernt ist.
Ja.
Oder mögen die dich so sehr?
Na, das Zweite will ich jetzt nicht mal so sagen, aber vielleicht sind wir so ein bisschen Opfer unserer eigenen Werbung. Also wir investieren ja sehr, sehr viel Energie und Zeit in das Thema und sind da schon so ein bisschen alleine in Deutschland. Da wir haben jetzt also über 2 Jahre ein bundesdeutsches Register aufgebaut und auch präsentiert und das ist wirklich auf höchstem Niveau entstanden. Das ist nicht mein Verdienst. Wir haben da wirklich ITler gehabt, die das ganz toll gemacht haben. Also seit einer Woche ist die App am Start. Das erste Krankheitsbild, was per App wirklich von den Eltern bedient werden kann. Die können die Befunde einscannen. Und wir haben eine professionelle Homepage nur zu dem Thema denn auch etabliert. Und ich habe gestern gerade von einem meiner Ärzte die Statistik der Klicks auf diese Website bekommen. Und das geht also so steil nach oben. Und irgendwie spricht es sich rum, auch über den Elternverein, wo wir den Kinder- und Jugendtag jetzt im Dezember hatten. Das ist uns grundsätzlich ganz recht. Nicht, dass sie uns kennen und dass wir da irgendwo uns einen Namen machen, sondern es geht uns nur um die Patienten, um die Awareness, wie du eingangs sagtest, zu erhöhen. Dass einfach dieses Krankheitsbild besprochen gehört, das ist uns ganz, ganz wichtig. Und es geht gar nicht um uns. Aber
jetzt mal her mit der Website. Wie heißt sie?
Man muss einfach nur geben Alpha 1 Bonn in einem Wort geschrieben und dann findet man alles über das Register, alles über die Erkrankung und ist besser als irgendwas zu googeln. Also
okay,
ist
alles klar, aber wir verlinken das hier in Neudeutsch, ne? Wir verlinken es in die Shownotes, wir schreiben sozusagen in die in das Transkript auch nochmal mit den entsprechenden Adressen. Selbsthilfegruppe, Stichwort dazu.
Ja, wir haben ja den Elternverein, wir haben eine Selbsthilfegruppe, die lange im Erwachsenenbereich nur auf die Lunge geguckt hat und allmählich seit ein paar Jahren auch durch Initiative der Aachener Kollegen, der Aachener Hepatologen, werden die Kinder mehr in den Fokus gerückt, was ich ganz klasse finde, und auch die Leber mehr adressiert wird. Und da ist viel erreicht worden, aber dennoch sehe ich da Luft nach oben, insbesondere auch was so die wissenschaftlichen Aspekte betrifft.
Jetzt hast du vorhin so gesagt, naja, irgendwie im Zweifelsfall kann man ja auch die Leber transplantieren. Wie relevant ist denn das Thema Alpha-1-Antitrypsin-Mangel und Lebertransplantation? Und vielleicht jetzt nochmal generell gefragt, wenn wir dich jetzt schon hier haben als Transplantationsspezialisten, Number One ist was bei euch bei den Lebertransplantationen?
Also wir haben so in etwa 100 Kinderlebertransplantationen in Deutschland pro Jahr und fast die Hälfte betrifft die Eingangsadressee. Das ist schon nicht nur das dramatische Krankheitsbild, sondern auch das gefährlichste. Und das sind dann sehr kleine Kinder in der Regel mit ein paar Kilo, 5 bis 10 Kilo. Dann kommen familiäre Cholestase-Syndrome, Allergiesyndrom, aber dann kommen, wenn wir so in den Bereich der Stoffwechselerkrankungen gehen, schon, ja, da kommt schon der homozygote Alpha-1-Antitrypsin-Mangel. Sind also keine Ausnahmefälle, sondern auch wenn man jetzt europaweit guckt oder auch weltweit, ist das schon eine klare Indikation für eine Kinderlebertransplantation. Im Moment gibt es gute Hinweise, dass wir irgendwann vielleicht diese Transplantation nicht mehr durchführen müssen. Also da gibt es bei Erwachsenen schon sehr erfolgsversprechende Studien, wo die Produktion des defekten Alpha-1 in der Leber geblockt wird mit einer sogenannten SIRNA-Therapie. Das ist jetzt in der ersten Studie schon sehr erfolgreich bei Erwachsenen getestet worden und das kann den Progress, also das Fortschreiten der Lebererkrankung, offensichtlich sehr effektiv aufhalten. Und da ist irgendwann dann auch mal eine Kinderstudie geplant. Also da blicken wir mit viel Zuversicht in die Zukunft.
Okay, aber heißt, es gibt schon jedes Jahr ein paar Kinder mit einem homozygoten Alpha-1-Antitrypsin-Mangel, die transplantiert werden. Okay. Und die finden wir wie? Wann wird der niedergelassene Kinder- und Jugendarzt unruhig, wenn er weiß, der hat das? Die nächste Kontrolle bei Gancho ist dann und dann. Wann muss der Niedergelassene unruhig werden?
Eigentlich kann er sich auf uns verlassen. Also wenn wir gelassen sind, kann der Niedergelassene auch gelassen sein. Also in der Regel kriegen die von uns klare Vorgaben und sind froh, dass sie die Patienten dann wirklich an Spezialisten übergeben können. Und was vielleicht bei der Lebertransplantation noch ein sehr...
Aber nur nochmal, also die klassischen Zeichen einer Leberzirrhose, ich werde schlapp, werde gelb, habe dünne Ärmchen und habe Baszitis, das gilt nicht oder wie?
Das gilt in diesem Fall nicht.
Okay,
dann kommst du viel zu spät.
Okay, aber das sollten wir doch vielleicht betonen, oder?
Ja.
Das, also dieses Engramm, was wir so alle so haben von dem leberkranken Kind, gilt bei dem Alpha-1-Kind nicht.
So ist es. Also ich werde nie vergessen, ich darf dieses Foto bei meinen Vorträgen auch verwenden, wie ich in meinem Zimmer ein dreijähriges Kind hatte. Der Chirurg sollte mal mit drauf gucken, weil er es operieren sollte. Sagt er, du sag mal, das sieht völlig normal aus, das Kind, das transportiere ich doch nicht. Ich gesagt, bitte doch, das Kind hat eine komplette Leberzirrhose, eine ganz ausgeprägte portale Hypertension, eine Riesenmilz, wird nochmal verbluten. Also bitte eine neue Leber rein. Und das ist das Tückische. Das heißt, die Kinder sehen sehr, sehr lange gesund aus, weil es eben nicht eine klassische cholestatische Lebererkrankung ist, wo man gelb wird. Oder beim Leberversagen, da wird man wirklich krank. Das sieht man auch. Und bei anderen Erkrankungen ist das auch der Fall. Aber das ist eben sehr, sehr tückisch bei dem Alpha-1-Antitrypsin.
Okay. Gut. Also ist auch, glaube ich, ein wichtiges Engramm. Du hattest vorhin schon gesagt, bei den Selbstversuchsgruppen und bei den früheren Aktivitäten ging es vor allem ja um die Lunge. Und wir haben ja auch sowas wie, sag ich mal, einen Organwechsel. Wir Kinder- und Jugendärzte gucken immer auf die Leber und irgendwann muss man auch auf die Lunge gucken. Was ist der Zeitpunkt, wo wir dann sagen, na, jetzt machen wir auch mal eine Lungenfunktion mit?
Also die meisten meiner Kolleginnen und Kollegen empfehlen das so im Jugendalter, aber mehr so als Ausgangsbefund. Also Herr Kardorf hat irgendwann vor vielen Jahren, ich weiß gar nicht mehr wann, publiziert, dass es unter 18 keine Manifestation an der Lunge bei den Kindern und Jugendlichen gibt. Aber ich denke, es ist schon wichtig, dass wir als Kinder- und Jugendmediziner schon so ab 16 den Patienten beibringen, dass sie tatsächlich einmal im Jahr eben da in dieses Gerät müssen. Und dann ist es eben wichtig, wenn dann Veränderungen auftreten, die frühzeitig dann auch zu erkennen, weil ja auch dort eine therapeutische Option besteht.
Ich mache das ab 10, ist es zu früh? Ja, sag ruhig, wenn du sagst, es ist zu früh, dann verändere ich mein Vorgehen.
Also ich mach's ab 15, 16, aber wie gesagt, du kannst ja nichts falsch machen. Also wichtig ist ja, dass die Eltern einfach sensibilisiert sind. Ja, da kann was mit der Lunge passieren. Also für mich völlig okay, wenn du es mit 10 machst.
Aha. Okay, aber vielleicht ist das auch die Gelegenheit, nochmal darauf hinzuweisen, es gibt kein Alpha-1-Antitrypsin-Problem an der Lunge im frühen Kindesalter. Weil das ist ja auch so ein gern genommenes Thema. Mein Kind hat immer wieder Bronchitiden, Pneumonien, pulmonale Infekte. Und der Niedergelassene denkt, naja, da war doch irgendwas. Kann es nicht ein Alpha-1-Antitrypsin-Mangel sein? Da müssen wir sagen, nein, oder?
Ja, das ist auch ein super Kommentar von dir. Ich habe es vor 2, 3 Wochen gehabt. Da habe ich ein kleines Kind, ich glaube 4, 5 Jahre vorgestellt, bekommen wegen rezidivierenden Hustenattacken, also einer pulmonalen Problematik. Und da dachte dann halt der Kollege, oh, das könnte doch mal so ein Alpha-1-Antitrypsin-Mangel sein. Ich habe doch da mal ein Wort davon ganz schon gehört. Also das gibt es nicht.
Genau, also das passiert auch bei mir in der Sprechstunde 2-mal im Jahr. Das können wir ein dickes Ausrufezeichen dahinter machen. Also diese Infektanfälligen, diese Kinder mit rezidivierenden pulmonalen Infektionen, das hat in den ersten 10 Lebensjahren nichts mit dem Alpha-1-Antitrypsin-Mangel zu tun. Okay, wunderbar. Das ist doch vielleicht auch...
Ich sehe die trotzdem gern, weil ich ja eigentlich nur 2 Patientenkollektive primär in meiner Ambulanz sehe, sind die mit Infektanfälligkeit. und eben die mit hepatologischen.
Okay, gut, aber das eine hat da in diesem Fall nichts mit dem anderen zu tun. Und dann haben wir ja eben Organwechsel und das ist ja dann tatsächlich auch besonders spannend. Wir Kinder- und Jugendärzte haben ja häufiger das Problem der Transition. Wir müssen die ja übergeben an unsere erwachsenen Kollegen. Das ist für die, sag ich mal, Chronokolitis-Patienten schon nicht immer ganz einfach. Aber da bleibt es vom Gastroenterologen zum Gastroenterologen. Hier haben wir aber das Problem, der Kinder-Gastro-Hepatologe braucht einen erwachsenen Pneumologen. Wie machen wir das denn?
Sehr gute Frage, die ich auch nicht so leicht beantworten kann. Aber das Problem ist definitiv da. Wir sind ja in vielen Bereichen der Transition noch nicht da, wo wir sein wollen. Und im Bereich der Hepatologie oder speziell bei diesem Krankheitsbild sicher auch nicht. Also da empfehlen wir ganz klar, spezielle Leute, wir sagen ganz klar, gehen Sie zu Professor so und so. Nicht suchen Sie sich mal im Internet was aus, sondern wir stellen direkt den Kontakt her und stellen sicher, dass auf jeden Fall auch diese Transition erfolgt. Wir machen idealerweise gleich einen Termin. Wir haben das Glück, dass ja bei uns Spezialisten in der Nähe sind und aber selbst wenn die Patienten oder die Familien ein paar Kilometer fahren müssen, ist mir egal. Die kriegen ganz klar einen Namen genannt, einen Termin dort und dann klappt das auch mit der Transition. Aber es ist eine Herausforderung, da gebe ich dir absolut recht.
Und spannend ist ja auch, dass wenn die dann, sag ich mal, im Jugendlichen oder im jungen Erwachsenenalter sind, dann ist es auch richtig, dass der Fokus auf der Lunge ist, weil die Leber macht hinterher keinen Ärger mehr, oder doch?
Also ich sag mal so, die wirklich relevanten schweren Lebererkrankungen, die diagnostizieren wir tatsächlich im Kindes- und Jugendalter. Und wer es bis 18 geschafft hat, ohne eine relevante Hepatopathie zu bekommen, der hat eigentlich kaum noch ein Risiko, dass später mit der Leber was passiert. Ist natürlich, wie ich sagte, so ein bisschen von den Kofaktoren, die wir teilweise kennen, teilweise eben nicht kennen, abhängig.
Jetzt hast du vorhin schon so einen kleinen Ausblick in die Therapie genannt. Also Therapie jetzt für die Lungenerkrankung gibt es ja schon. Müssten wir beschäftigen, wir Kinder- und Jugendärzte uns üblicherweise nicht damit. Aber sag doch mal kurz, was kann man da machen?
Ja, man kann das Alpha-1-Antitrypsin halt spritzen. Da gab es erst ein Präparat, jetzt gibt es zwei auf dem Markt. Ich würde erwarten, dass sich die Indikation ein bisschen ändert. Insofern, man muss jetzt schon eine gewisse Vorerkrankung der Lunge haben, bis man in den Genuss dieser immer noch sehr teuren Medikamente kommt. Also das wird wahrscheinlich in den nächsten Jahren immer eher gegeben werden können, sodass es gar nicht erst zu einer relevanten Lungenerkrankung kommt. Und das sind sehr effektive Medikamente. Immer vorausgesetzt, dass man die Diagnose stellt. Und ich habe viele Patienten schon erlebt mit der Diagnose COPD, sauerstoffpflichtig. Ich war einmal auf einer Selbsthilfetagung dabei. Oder nach dem Motto, naja, sie haben ja 20 Jahre lang schweres Asthma gehabt, das liegt daran. Also wo die Fehldiagnose dann eben dazu führt, dass die Patienten nicht oder zu spät in den Genuss dieser schützenden Medikamente kommt. Und deswegen muss man da auch dran arbeiten, dass da die Awareness auch bei den erwachsenen Pneumologen erhöht wird.
Aber das heißt, ich gebe ein Alpha-1-Antitrypsin-Präparat subkutan und dann wird die Lunge dadurch quasi besser oder nicht schlechter, genau. Okay. Und was tut sich sonst forschungsmäßig?
Ja, wie ich eben schon sagte, also die AHNA, die haben eine europäische Studie durchgeführt, die jetzt wirklich sehr, sehr erfolgreiche erste Ergebnisse mit dieser SINA-Therapie zeigt. Und wenn man dann alle 3 Monate dieses Medikament spritzt und die Leber nicht weiter krank wird, ist eine tolle Sache. Und das werden wir hoffentlich irgendwann auch für die Kinder zur Verfügung haben.
Aus der Zeithorizont?
Ja, ich habe schon erste Anfragen gehabt für die Kinderstudie. Man muss ja bei diesen Studien immer vorsichtig sein, wie denn nachher wirklich die Ergebnisse sind. Also ich bin schon da eher kritisch eingestellt, aus folgendem Grund. Es wird sicher kommen in den nächsten Jahren, auch für Kinder. Aber wir müssen uns wirklich sicher sein, dass es auch hilft. Denn vielleicht haben wir nur eine Bridging-Therapie. Und dann haben wir ein 3-jähriges Kind, was dann diese Therapie erhält und irgendwann doch Leber transplantiert werden muss. Aber dann in einer Gewichtsklasse ist, wo es keinen linken Leberlappen, den es ja immer und überall gibt, der passt nicht mehr. Dann konkurriert man mit einem Mal mit erwachsenen Patienten. Also das ist hochkompliziertes Thema, aber es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Aussicht, die wir da im Blick haben.
Okay. Rainer, ich glaube, wir haben gut klar gemacht, warum wir von dem vermeintlich irrelevanten Ankreuzel, von der irrelevanten Ankreuzelfrage doch sich lohnt, dass wir uns mit diesem Thema beschäftigen. Das traditionelle Element in diesem Podcast heißt Do's and Don'ts. Du darfst sagen, Dinge, die dich entweder nerven, wo du sagst, bitte Leute, lass es sein, oder Dinge, die du gern positiv empfehlen möchtest.
Ja, mich nervt immer die Assoziation, wenn ich an Alpha 1 Antitrypsinmangel denke, dann muss ich eine teure Genetik machen. Kann man vergessen, braucht man nicht. Und dann komme ich zu dem Du, also bitte immer eine venöse Blutentnahme mit den genannten Parametern bei Icterus prolongatus, auch wenn es nervig ist, und immer bei unklaren Transaminasen einfach mal bitte das Alpha 1 im Serum mitmachen. Und ich würde sagen, jede zweite Woche einen Patient mit unklaren Transaminasenerhöhungen, der mir vorgestellt wird, wo ganz viel gemacht wird, aber eben dieser Wert nicht. Also es kommt wirklich regelmäßig vor, das wirst du wahrscheinlich genauso berichten können.
Okay, super. Vielen herzlichen Dank. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Kommentare, wir freuen uns über Rückmeldungen und wir freuen uns natürlich auch über Themenvorschläge. Bis zum nächsten Mal, bleiben Sie uns gewogen.
Das war Consilium, der Pädiatrie-Podcast. Vielen Dank, dass Sie reingehört haben. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und dass Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Bitte bewerten Sie diesen Podcast und vor allem empfehlen Sie ihn Ihren Kollegen. Schreiben Sie uns gerne bei Anmerkungen und Rückmeldungen an die E-Mail-Adresse podcast@infectopharm.com. Die E-Mail-Adresse finden Sie auch noch in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ihr Team von Infectopharm.